Adlercheck, der Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, wird präsentiert von der Interversicherungsgruppe. Kompetenz, Fairness und Vertrauen machen das Mannheimer Unternehmen zum perfekten Ansprechpartner für alle Fragen rund um Gesundheit, Vermögen oder Vorsorge. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß mit dem Adlercheck wünscht die Interversicherungsgruppe.
Das Eröffnungsbulli, der Puck fällt.
Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben meinen lieben Kollegen Philipp Köhl gestern nach Berlin geschickt, wo er das Viertelfinale aus der Adler gegen die Eisbären Berlin live vor Ort in der Uber Arena, so heißt die Arena seit neuestem, erlebt hat. Servus Phil, grüß dich.
Hi Christian, grüß dich.
Mein Name, wie gesagt, ist Christian Rotter und wir analysieren natürlich auch die Gründe, warum es nicht gereicht hat mit dem Halbfinaleinzug der Adler. Aber ein Großteil dieses Podcasts wird natürlich auch darum gehen, wie es denn weitergeht bei den Adlern im Sommer, welche Verträge auslaufen, welche Spieler kommen und wer bleibt.
Back, Jack, unser Rückblick.
Ja, wir haben uns gedacht, heute geht Aktualität vor Qualität der Tonaufzeichnung. Wir bitten das an dieser Stelle zu entschuldigen, aber wie gesagt, wir haben ja einiges, was wir auf der Pfanne haben und besprechen wollen. Phil, zunächst mal vielleicht zu diesem Spiel 5 der Serie. Die Adler waren eigentlich über weite Strecken gut im Spiel, es hat aber doch nicht gereicht. Warum?
Ich melde mich ja direkt aus dem Zug jetzt von Berlin zurück nach Mannheim, deswegen auch die Tonqualität. Warum hat es nicht für die Adler gereicht? Ja, am Ende des Tages war es die Effektivität und auch vielleicht die Selbstverständlichkeit, wie die Eisbären Tore geschossen haben. Sie haben 181 Tore in der Hauptrunde erzielt, die meisten in den 52 Spielen der Regular Season. Und haben dann eine ganz andere Selbstverständlichkeit gehabt, auch vor dem gegnerischen Tor. Also die wussten einfach, die Dinger fallen rein, wenn sie ihren Stiefel runterspielen. Und ich habe mich nach dem Spiel auch mit David Wolf noch unterhalten und er hat es auch so bestätigt. Er hat gesagt, klar, wenn du als Hauptrundenzweiter reingehst, dann bist du natürlich ganz anders gefestigt, hast ganz andere Abläufe und Strukturen und viel mehr Sicherheit in deinem Spiel, als wenn du jetzt wie die Adler zum Beispiel als Siebter in die Playoffs gehst. Weil er hat gesagt, jeder, der schon mal was gewonnen hat, weiß natürlich auch, du gewinnst nicht nur den Titel in den Playoffs, sondern auch schon davor in der Hauptrunde. Und ja, das kann ich absolut so unterstreichen. Das sehe ich auch so, dass dann doch die Rätsel, von denen wir es auch schon öfters hatten in den Podcasts davor, die ineinander greifen müssen und die bei den Adlern einfach nicht ineinander gegriffen haben, am Ende jetzt den Unterschied ausgemacht haben. Auch wenn die Adler sich deutlich gesteigert haben zur Hauptrunde, aber es waren halt eben die Kleinigkeiten, die Berlin besser war. Und das hat dann den Ausschlag ausgemacht, auch wenn es keine Serie war, die so deutlich, wie sie jetzt ausgegangen ist, mit 4-1 am Ende hätte dastehen müssen.
Kommt es dann halt im Viertelfinale gegen den Tabellenzweiten, gegen die Eisbären? Wärst du Dritter, Vierter geworden nach der Hauptrunde, dann hättest du Heimrecht gehabt, vielleicht einen etwas einfachen Gegner.
Ja, der Gegner ist das eine, aber auch das Erfolgreichsein. Also wie gesagt, der hat komplett dieses Selbstverständnis und diese Gefestigkeit in den Strukturen und Abläufen einfach gefehlt. Das ist einfach auch ein großer Punkt, dass die Berliner, dass die natürlich gleich im Viertelfinale erwischt, natürlich ein anderer Punkt. Denn wenn du auf einen leichteren Gegner getroffen wärst, im Viertelfinale würdest du jetzt dann vielleicht im Halbfinale stehen. Die Frage ist, ob dann aber auch noch weitergegangen wäre.
Was Dallas Eakins wirklich geschafft hat, seitdem er Ende November die Mannschaft übernommen hat, er hat ihr diese defensive Stabilität beigebracht. Allerdings dieses Torschießen, diese Effizienz vor dem gegnerischen Kasten, das, was du angesprochen hast, was die Berliner hatten, das hat den Adlern komplett gefehlt. Ich erinnere mich an eine Szene gestern, letztes Drittel, Powerplay. Klar, danach hat schon Gilmore getroffen, aber diese Riesenchance von Lyndon Way, die Jake Hildebrand entschärft mit einem, ja, auch guten Save, aber den musste doch reinmachen, oder? Und war das irgendwie so symptomatisch auch für diese Serie gegen die Eisbären?
Definitiv. Also diese vergebene Chance von Lyndon Way, wobei man natürlich sagen muss, die haben in diesem Powerplay dann nochmal getroffen durch John Gilmore, haben ja das wichtige 2-2 gemacht und waren dann dran. Aber Lyndon Way steht da sicherlich stellvertretend für diese Chancenbucher, die die Adler produziert haben und auch für Jake Hildebrand, dem Eisbären-Torwart, der sich also, wie du ja auch geschrieben hast, durch in die Köpfe der Spieler und schon reingehalten hat, reinpariert hat, ohne jetzt bis auf das gestrige Spiel die ganz großen Paraden auszupacken. Aber symptomatisch fand ich auch der Treffer von Zack Boyczak dann einfach in der 58. Minute nach dem schlampigen Zuspiel der Arter, dann der Puckverlust von Lindenberg an der blauen Linie. Zack Boyczak stürmt los, wie zu spät auch angegriffen von den Adlern dann. Das war, glaube ich, Leon Gawanke und John Gilmore in der Abwehr, die zu spät reagieren. Und Zack Boyczak haut den Puck dann halt auch einfach unter die Latte. Und so eine Aktion hat den Adlern komplett gefehlt, hast du bei den Berlinern immer wieder gesehen. Also ist sowohl die vergebenen Chancen als auch diese Effektivität, die Kaltschnäuzigkeit, die jetzt auch gestern Zack Boyczak beim 3:2 gezeigt hat, für mich absolut symptomatisch für diese Serie gewesen.
Und lass uns auf den Knackpunkt der Serie nochmal blicken. War es dieses Spiel 2 der Serie? Du bist mit einem 7:1 Sieg aus Berlin zurück nach Mannheim gekommen, hast ein Heimspiel, führst 2:0. Und dann innerhalb von 102 Sekunden drehen die Eisbären das Spiel, gehen mit 3:2 in Führung und gewinnen dieses Spiel 4:2. Es steht in der Serie 1:1. Es hätte auch gut und gerne auch 2:0 für die Adler stehen können.
Ja, denke ich schon, dass es ein großer Teil ausmacht. Du hast es angesprochen, in den ersten 65 Minuten spielübergreifend hast du eigentlich 9 geschossen und lass dir das dann in diesen berühmten 102 Sekunden, über die wir ja auch ausführlich berichtet haben, dann so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen. Berlin dreht die Serie auch mit den Provokationen dann noch mit Leon Bergmann, der ja auch noch einen Rattenschwanz hinter sich hergezogen hat von beiden Seiten. Und ja, die Adler haben sich danach zwar, wie schon gesagt, viele Chancen erarbeitet, aber sie gingen auch in keinem Spiel mehr in Führung. Also in jedem Spiel ab Spiel 3 war dann Berlin in Führung und das war schon ein großer Knacks in dieser Serie, keine Frage. Dallas Eakins hat auch gesagt nach dem Spiel, dass die Berliner eben Spieler hatten, die vollstrecken können, also die den Puck im Tor unterbringen können. Und damit kannst du als Mann auch den einen oder anderen Fehler kaschieren. Und er hat auch ganz deutlich betont, die Mannheimer sind anders gebaut. Sie kommen mehr über die harte Arbeit, mehr über das Körperliche, über das harte Checken. Haben sich dadurch auch mehr Chancen erarbeitet, aber eben dieser Torjäger hat einfach gefehlt.
Phil, das sind natürlich genau Punkte, die Dallas Eakins anspricht, die wir ja auch schon analysiert haben. Die Mannschaft ist ja über das körperliche Element zusammengebaut, aber es haben mir auch so diese Rollenspieler gefehlt. Du musst dir auch mal einen Torjäger erlauben, wie es die Berliner machen. Das muss die Mischung stimmen. Lass uns im Vorcheck mal darüber sprechen, ob die Adler die richtigen Stellschrauben drehen, wie sie die Mannschaft für die nächste Saison zusammenstellen.
Vorcheck. Wir schauen voraus.
Phil, aber lass uns mal das Pferd nicht von hinten aufzäumen, sondern lass uns mal bei dieser wichtigsten Personalie anfangen. Die Adler wissen Stand jetzt immer noch nicht, wer nächstes Jahr Trainer und wer nächstes Jahr Sportmanager ist. Dallas Eakins hat sich noch nicht dazu durchgerungen, zu einem Bekenntnis oder auch zu sagen, ja, ich bin jetzt als Feuerwehrmann eingesprungen, ich wollte Daniel Hopp diesen Gefallen tun und jetzt endet aber meine Zeit. Wie kompliziert wird der Sommer für die Adler?
Das ist wirklich die Gretchenfrage. Sie müssen auf jeden Fall einen Plan B in der Hinterhand haben, weil du kannst dich natürlich nicht abhängig machen von Dallas Eakins. Sollte er sich erst im Sommer entscheiden. Ich konnte gestern ja nochmal mit ihm kurz sprechen, habe ihn da auch nach seiner Zukunftsplanung gefragt. Da hat er dann aber auch gesagt, ja, er ist keiner, der gerne jetzt über sich sprechen möchte. Es tut ihm momentan einfach nur leid für die Spieler und für Daniel Hopp, der hier große Unterstützung geleistet hätte in dem ganzen Prozess der Saison. Er weiß nicht, was morgen ist oder in den kommenden Tagen. Sie werden Gespräche führen und dann, wenn es soweit ist, etwas kommunizieren. Da kann man jetzt alles und nichts rauslesen, aber klar ist, die Adler brauchen einen Plan B. Ich habe auch mit Matthias Binder, dem Geschäftsführer der Mannheimer, nochmal kurz sprechen können. Er hat auch gesagt, sie hätten einen Zeitplan, ohne jetzt so kurz nach dem Ausscheiden genauer darauf einzugehen. Aber er hat auch gesagt, wir haben jetzt leider genug Zeit, um die Zukunft zu planen und das werden wir dann intensiv tun. Also ob es wirklich bis zum Sommer dauern wird, bis da Klarheit auf der Trainer- und Managerposition vorherrschen wird, glaube ich nicht. Und es wäre auch für die Adler nicht ratsam, so lange zu warten, bis dann auf diesen Positionen letztlich Klarheit herrscht.
In Nordamerika, Phil, ist es ja oft so, dass ein General Manager eine Mannschaft zusammenstellt und dann einen passenden Trainer für dieses Team sucht und dann auch findet. Ich glaube, das ist die Herangehensweise, die auch Dallas Eakins vorschwebt. Funktioniert diese im europäischen, im deutschen Eishockey?
Das kann funktionieren, das glaube ich schon. Dafür gibt es Beispiele. Auch ein Jeff Ward hat keinen kompletten Einfluss gehabt auf seinen Kader damals und hat es mit seinen guten Eigenschaften, mit seinen guten Fachkenntnissen geschafft, die Mannschaft zur Meisterschaft zu führen. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, in denen das nicht so klappt, weil wenn du dann lang mit dem Trainer wartest und ihn dann spät verpflichtest, dann, das wissen wir, das haben wir bei Johann Lundschko diese Saison gemerkt, wird auch gern von einer Notnagel gesprochen und dieser Notnagel wird natürlich, solange es läuft, nicht herausgeholt, aber sobald man ein Knick drin ist im sportlichen Prozess, dann wird dieser Notnagel gerne wieder hervorgeholt und dann gegen diesen Trainer eben verwendet. Solange es klappt, was es kann, ist alles gut, aber es kann sich halt eben umso schneller im Gegenteil ummünzen, wenn eben der sportliche Erfolg ausbleibt, gerade wenn der Trainer spät verpflichtet wird und die Mannschaft dann schon steht.
Wir haben ja, glaube ich, alle Verständnis für diese Ausgangslage Dallas Eakins, dass er sich mit seiner Familie in den Staaten besprechen muss, wie es weitergeht. Er hat bestimmt im Februar, als er bei der Länderspielpause drüben war, da schon auch Gespräche geführt und wird das bestimmt auch täglich mit der Familie machen. Dass er sich diese Zeit nehmen will, ist menschlich komplett verständlich. Aber wie lange sollten sich die Adler tatsächlich Zeit nehmen, um auf ein Bekenntnis von Dallas Eakins zu warten?
Ja, wie gesagt, sie werden mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie wirklich bis zum Sommer warten würden. Bei allen Lobhymnen, die Dallas Eakins jetzt von Seiten der Spieler erfahren hat, die ihn wirklich in den höchsten Tönen gelobt haben. Aber sie sollte es nicht bis Sommer warten, ob jetzt der Managerposten neu besetzt werden sollte oder halt eben der Trainerposten. Dallas Eakins begleitet ja beide Positionen noch in Personalunion oder am Ende beide Positionen. Wenn Dallas Eakins sagt, er möchte wieder zurück nach Nordamerika, dafür würde zu viel Zeit vergehen. Also du solltest schon bis zum Ende dieser Saison, ja, die Ende April fertig sein sollte, vielleicht auch noch bis in den Mai rein, dann doch deine Personalposition dann schon soweit besetzt, dann zumindest einen klaren Plan haben, wer es sein sollte.
Ein Name, der auf jeden Fall gefallen ist nach unseren Informationen, und es liegt ja auch auf der Hand, ist der von Larry Mitchell. Larry Mitchell wurde vor ein paar Tagen bei den Kloten Flyers entlassen, aus der Schweizer Nationalliga A. Hat natürlich DEL-Erfahrung, ist auch ein Deutsch-Kanadier, wurde in Zweibrücken geboren, war in Augsburg, Ingolstadt und Straubing tätig. Wir wissen nur, dass dieser Name gefallen ist, dass er wohl auch bei den Adlern so ein bisschen von einem Berater ins Gespräch gebracht werden soll oder wurde. Könntest du dir Larry Mitchell bei den Adlern zumindest vielleicht mal als Sportdirektor vorstellen, als Trainer wahrscheinlich eher weniger, weil dieses Amt hat er, auch wenn er da interimsweise in Kloten eingesprungen ist, ja schon längere Zeit nicht mehr begleitet.
Ja, ich glaube das letzte Mal tatsächlich in Augsburg. Da war auch nicht unerfolgreich gewesen für die Mittel, die ihm zur Verfügung standen. Schwer, ob Larry Mitchell da der richtige Mann ist. Er war jetzt knapp anderthalb Jahren in Kloten in der Schweiz. Wie du gesagt hast, wurde dann entlassen in Ingolstadt, gegen Ende jetzt auch nicht in den höchsten Tönen entlassen worden, um es mal so auszudrücken. Ist schwer zu sagen. Straubing, Augsburg, Ingolstadt, bei allem Respekt natürlich auch ein anderes Gewässer als jetzt in Mannheim. Von daher schwer zu sagen, ob Larry Mitchell da der passende Mann auf dieser sportlichen Position wäre, auf dieser Position des Managers. Auf der anderen Seite natürlich Kloten, ein Verein in der Schweiz, der im hinteren Drittel angesiedelt ist, auch also entsprechend in dem Gewässer fischen kann an Spielern. Und das ist so das Gewässer, wo die Adler auch fischen. Also da würde er sich auf jeden Fall gut auskennen. Er kennt sich natürlich durch seine lange Zeit in der DEL auch sehr gut auf dem deutschen Markt aus. Also das sind auch natürlich Punkte, die für Larry Mitchell sprechen würden, auch wenn ich es mir Stand jetzt eher nicht vorstellen kann, dass er am Ende des Tages in Mannheim landet, auch weil an anderen Standorten auch noch zum Beispiel die Managerposition für die kommende Saison vakant ist.
Ja, in der Tat, es sind natürlich in vielen Standorten Stellen frei geworden. Es gibt immer noch keine klare Auskunft, wo Tom Rowe, der Trainer der Nürnberg Ice Tigers, hingeht. Da war ja zuerst die Rede von Straubing, dann war er bei Düsseldorf im Gespräch. Und auch Uwe Krupp ist ja entlassen worden bei den Kölner Haien. Also gerade mit diesem DL-Background, gäbe es da deiner Meinung nach ein paar Kandidaten, die passen würden? Oder dann eher wieder jemand, der von außerhalb kommt? Was ich persönlich wieder für ein bisschen problematischer halte. Jemand, der die Liga kennt und passt, würde ich auf jeden Fall vorziehen.
Ja, also von den Kandidaten, die frei sind, dann würde ich am ehesten noch Tom Rowe tatsächlich picken. Wir haben es ja auch schon besprochen mit Düsseldorf, dass er da im Gespräch war, dass er aber auch in Straubing im Gespräch war. Das würde ja auch heißen, dass Tom Pokel die Straubing Tigers verlassen würde. Er wird viel mit der Schweiz in Verbindung gebracht. Vielleicht bleibt er aber auch in der DL. Die Düsseldorfer EG hat ja gestern am Dienstagnachmittag herausgegeben, dass sie auch vor finanziellen Problemen stehen und erst noch mit Partnern sprechen müssen, mit potenziellen Partnern, um zu wissen, wie sie überhaupt finanziell in die kommende Saison gehen. Das ist sicherlich auch ein Knackpunkt, ob Tom Rowe kommt oder nicht. Er ist ja von Nürnberg, wo er sehr gut auch mit jungen Deutschen zusammengearbeitet hat, weggegangen, um nach eigener Aussage auch nochmal woanders Erfolg zu zu haben, wo er vielleicht bessere Mittel vorfindet. Das wäre ja in Düsseldorf dann nicht der Fall. Tom Wu ist allerdings auch schon Ende 60, also das wäre dann eher eine Verpflichtung ohne großen Weitblick, ohne Nachhaltigkeit. Und ich finde gerade diese Nachhaltigkeit auf der Trainerposition, die brauchen die Adler. Wenn du jetzt sagst, aus der DEL, ja, dann vielleicht dann noch eher Tom Pokel, sollte er kein Angebot aus der Schweiz haben, weil da wird es dann auch für die Adler schwer, finanziell mitzugehen. Der definitiv Potenzial hat in Straubing, was aufgebaut hat. Allerdings auch Straubing, wie gesagt, bei allem Respekt, aber auch wieder ein anderes Gewässer als die Adler. Dennoch würde ich es ihm zutrauen. Aber wenn nicht, Dallas Eakins hat ein weites Netzwerk und wenn er dabei helfen würde oder hilft, einen Nachfolger zu holen, und sei es nur auf der Trainerposition, dann hätte er bestimmt auch in Nordamerika genug Kandidaten, die diesen Posten übernehmen könnten, ohne jetzt aber allerdings Namen nennen zu können.
Die Frage nach dem neuen Sportdirektor und Trainer der Adler Mannheim ist das eine. Das andere ist ja, was die Hauptaufgaben von ihm sein werden. Und da lass uns mal auf die Mannschaftsteile blicken. Lass uns im Tor anfangen. Du hast Stand jetzt Arno Tiefensee und Felix Brückmann noch unter Vertrag für nächstes Jahr. Wie hast du die Leistungen der beiden gesehen und würdest du sagen, das ist auch das Duo, mit dem die Adler in die nächste Saison gehen? Oder sollten sich die Adler auch auf dieser Position verbessern?
Stand jetzt haben beide Vertrag. Dass Arno Tiefensee von den Dallas Stars im vergangenen Sommer gedraftet wurde und sie ihn in Mannheim nochmal weiter geparkt haben, damit er sich hier entwickeln kann. Er war dann auch die Nummer 1 bis zum Ende der Saison, ist als Nummer 1 in die Playoffs gegangen. Also sie haben beide Vertrag für die kommende Saison, Arno Tiefensee auch darüber hinaus. Dennoch kann es sein, dass Dallas, und sei es erst im Sommer, sagt, komm doch bitte rüber, wir wollen dich jetzt hier vor der Haustür haben bei unserem Farmteam, vielleicht in der AHL, dass du dich auch an das kleinere Eis gewöhnst, dass wir mal sehen, wie reagierst du hier in Nordamerika, wie kommst du mit den Umständen zurecht, auch viele Spiele in kurzer Zeit zu haben etc. pp. Also das ist durchaus ein Szenario. Und ganz allgemein betrachtet, die Adler haben ein sehr gutes Duo, ein sehr stabiles Duo zwischen den Pfosten, aber vielleicht jetzt kein Duo, das dir am Ende des Tages noch nicht mit Blick auf Arno Tiefensee vielleicht die Meisterschaft gewinnt. Arno Tiefensee hat in dieser Viertelfinalserie sicherlich gut gehalten, hat gehalten, was zu halten gab, im Großen und Ganzen. Also große Fehler kann man ihm nicht vorwerfen, aber er hat jetzt auch nie ein Big Save rausgehauen, der eben mal verhindert, dass Berlin dieses eine Tor mehr schießt als du. Von daher ist es nicht ganz abwegig, auch über eine Veränderung nachzudenken, mit Blick vielleicht auch, dass Arno im Sommer geht.
Was wären denn diese Veränderungen? Es wird ja ein bisschen was kolportiert. Also zuletzt aus Wolfsburg ist das Gerücht aufgegriffen worden, ein Tausch Dustin Strahlmeier gegen Felix Brückmann. Und natürlich sticht uns auch immer ins Auge, dass Maximilian Franzrepp, der Torhüter der Fichter und Pinguins Bremerhaven, für nächstes Jahr keinen Vertrag in der Tasche hat und jetzt auch nur noch die Nummer 2 an der Nordseeküste ist. Sind das so zwei Kandidaten oder liebäugelst du dir dann eher vielleicht, wenn Tiefensee gehen sollte, mit einem Import zwischen den Pfosten?
Ja, das ist ein ganz interessantes Konstrukt. Also mit Strahlmeier und Brückmann, dieser Tausch, auch weil Brückmann ja eine Frau aus Wolfsburg hat, das gibt es ja schon länger, das wabert länger. Wirklich Fleisch kommt da aber nie ran. Du hast gesagt, die Wolfsburger haben es jetzt nochmal aufgegriffen, aber auch nur wirklich das Gerücht an sich aufgegriffen, ohne jetzt da nochmal wirklich Fleisch dran zu packen. Strahlmeier natürlich ein Torwart, der heiß laufen kann in den Playoffs, der dir auch eine Serie mal gewinnen kann. Ob er der richtige Kandidat ist, mag ich jetzt noch nicht sagen. Franzrepp, auch ein Torwart, der zumindest in der vergangenen Saison starke Leistungen gezeigt hat, jetzt in dieser Saison sich auch viel vorgenommen hat, der sich dann an der Schulter verletzt hat, aber die Spiele, die er absolvierte, starke Leistungen zeigte. Jetzt mit der Nummer 2 natürlich schon ein Status, der ihm nicht gefallen kann. Ich glaube, er hat schon mehrfach deutlich gemacht, dass er die Nummer 1 sein möchte. Könnte ich mir in Mannheim durchaus vorstellen. Jetzt die große Frage, weil du sagst, liebäugelst du auch mit was anderem? Ja, vielleicht auch mit einer Ausländerposition, einer Ausländerlizenz, dass du da wirklich sagst, du holst dann einen starken Ausländer, der dann Tandem bildet mit Felix Brückmann dann am Ende vielleicht, aber trotzdem auch die klare Nummer 1 ist und mit Felix dann ein super Backup hat. Hängt meiner Meinung nach aber auch damit zusammen, ob Leon Gawanke bleibt, weil sollte Leon Gawanke jetzt vielleicht doch nochmal im Sommer einen Jahresvertrag bekommen, wovon ich dann jetzt nicht ausgehe, wobei man auch ihn hervorheben muss. Er hat sehr stark eingeschlagen, man hat gute Leistung gezeigt, aber ob das für einen Jahresvertrag in der NHL reicht, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber sollte Leon Gawanke gehen, dann bräuchtest du natürlich eine Ausländerlizenz in der Abwehr, um ihn da aufzufangen. Und sollte Leon Gawanke bleiben, dann könntest du es durchaus auch mal mit einem ausländischen Torwart auf der Goalie-Position probieren. Ja, aber das sind jetzt meine Meinungen zur Torhüterposition. Wie siehst du denn die Abwehr? Ich meine, Dallas Eakins hat mit Keaton Thompson und Leon Gawanke nochmal zwei neue Spieler geholt. Leon Gawanke hat noch Vertrag. Viele Verträge laufen aber auch aus. Der ein oder andere Neuzugang steht doch schon fest. Wie ist dein Blick auf die Abwehr der Adler?
Eins muss man ja festhalten, wenn alles so kommt, wie kolportiert wird und wenn wirklich auch, so wie du es gesagt hast, Leon Gawanke in Mannheim bleibt, da steht die Abwehr ja zu, sagen wir mal, 90%. Du hast 3 Imports mit John Gilmore, Jyrki Jokipaka und Nick Mattin, der aus Straubing kommen soll. Und du hast 3 gestandene deutsche Spieler mit Tobias Forla und Leon Gawanke natürlich. Und dann halt auch Lukas Kelble, der gebürtiger Mannheimer ist und vielleicht auch so ein Gesicht der Adler werden kann, über kurz oder lang. Dann hast du die 2 Jungen, Fabrizio Pilou und Paul Meyer. Paul Meyer hat ja in diesem Jahr auch schon die ersten DL-Einsätze gehabt. Ja, also hast du 8 Verteidiger unter Vertrag, 2 mit Fragezeichen behaftet. Das eine ist Gawanke, hast du ja schon ausführlich dich drüber ausgelassen. Das andere ist Nick Mattinen. Da heißt es ja auch, er hat in Mannheim zwar unterschrieben, aber der wurde ja jetzt nicht nur zum Verteidiger des Jahres in der DL gewählt, sondern zum Spieler des Jahres. Und das ist natürlich für so einen Verteidiger ein Ritterschlag einerseits. Und andererseits werden natürlich dann auch finanzstarke Clubs aus dem europäischen Ausland auf so jemanden aufmerksam. Also hast du 8 Spieler. Und dann ist natürlich die Frage, holst du noch einen 9., also einen 7. Routinier? Und ich muss sagen, mir hat Keaton Thompson hervorragend gefallen. Ich fand sogar, er war der in der Defensive verlässlichste Verteidiger. Er war ja auch einer, der vor dem Ende der Transferfrist gekommen ist. Also ich könnte mir zum Beispiel Keaton Thompson zumindest vorstellen, weil ich mit dieser Zusammenstellung der Abwehr noch nicht so hundertprozentig zufrieden bin. Also du hast halt mit Mattinen, Gawanke und Gilmore, wenn dann wirklich alle nächstes Jahr wieder aufschlagen, hast du halt 3 wirklich sehr offensivstarke Verteidiger, die dann aber auch in der Abwehr ja vielleicht das eine oder andere Handicap haben. Ich stelle mir halt die Frage, kannst du dir den Luxus erlauben, diese 3 Offensivverteidiger unter Vertrag zu haben und dann vielleicht nicht so die ganz gute Balance in der Abwehr zu haben? Keaton Thompson, wie gesagt, hat für mich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, da sind wir uns ja einig, die Zeit von Dennis Reul und Corbinian Holzer, von den beiden deutschen Spielern in Mannheim, die wird enden. Corbinian Holzer wird mit den Kölner Haien in Verbindung gebracht. Dennis Reul hat zuletzt im Podcast mit Andrew Herr gesagt, dass er noch 1-2 Jahre im Tank hat. Also das kann schon sein, dass wir ihn woanders sehen werden. Aber er hat zu mir vor ein paar Wochen ja auch einen Satz gesagt, der tief blicken lässt. Er hat gesagt, es war immer mit stolzen Adler. Er hat ja, ist ja ausgezeichnet worden für 750 DEL-Spiele für die Adler. Es war eine schöne, manchmal komplizierte Reise. Und es hört sich dann schon so an, als ob die zu Ende gehen würde. Und dann haben wir natürlich in der Verteidigung auch noch so Kandidaten wie Jordan Murray und Max Gilden, die ja dann auch spätestens in den Playoffs keine Rolle mehr gespielt haben. Deren Verträge laufen aus und die werden dann auch nicht verlängert werden. Also in der Abwehr sieht es schon mal ganz gut aus. Im Sturm ist noch das eine oder andere offen, aber auch da eigentlich nicht so viele Stellen offen, wie du dir vielleicht wünschen würdest, um da mal richtig frischen Wind reinzubekommen. Wie siehst du die Situation im Angriff?
Ja, also schon noch viele Spieler für die kommende oder auch für übernächste Saison Vertrag. Interessant ist bei Spielern, bei denen eben der Vertrag ausläuft, wie ein Tyler Goddard, ein David Wolf, auch ein Markus Hackane. Das sind durchaus Spieler, bei denen natürlich gerade ein David Wolf, der viel für Mannheim geleistet hat, der natürlich hier auch einen langen Vertrag unterschrieben hat und hier auch entsprechend den Vertrag erfüllt hat. Mit ihm konnte ich nochmal sprechen gestern. Er hat auch gesagt, er weiß noch nicht, wie es mit ihm weitergeht. Werden nochmal Gespräche geführt. Ja, er wird auch nochmal in sich gehen und überlegen. Er hat ja vor einigen Wochen dir gesagt, will er noch ein Jahr Mannheim oder Karriereende. Also kann man gespannt sein, was da letztlich herauskommt. Tyler Goddard werden sich die Wege trennen. Er hat in den 2 Jahren, auch im ersten Jahr verletzungsbedingt, nie wirklich das abgerufen, was er kann. Auch in den Playoffs, da hat er zwar ansteigende Form gehabt, aber auch zu schwanken gewesen. Nie wirklich dieser Unterschiedsspieler sein können, den sich viele von ihm erhofft haben, der Tore schießt, der vorbereitet, der den Puck gut führt, das tut er, das hat er getan, das kann er, aber das ist dann halt eben zu wenig, um in einem Team zu spielen, das das Meister werden möchte. Markus Hennigan ist dann auch die Frage, er hat mir sehr gut gefallen. Ich mag ihn sehr von seiner Art, wie er spielt, dieser nimmermüde Kämpfer, der auch scoren kann, wenn er muss, und auch von seiner Persönlichkeit her. Aber ich glaube, es wird dann kein Platz mehr im Kader sein, denn es gibt ja auch schon den ein oder anderen kolportierten Zugang, den wir ja auch schon vermeldet haben, Christian. Ne?
Eine Personalie hast du jetzt erstmal unterschlagen, ist die von Ryan McGinnis. Der gehört ja auch in diese Kategorie Spieler im Sturm, dessen Vertrag ausläuft, die du jetzt genannt hast. Auch da spricht ja eigentlich alles für eine Vertragsverlängerung. Ich fand ihn erstens in den Playoffs einen der auffälligsten Stürmer. Zweitens ist er mit seinen 28 Jahren noch relativ jung und drittens hat er ja eben seit dieser Saison einen deutschen Pass. Auch da kann man natürlich als Adler Mannheim auch sagen, den Vertrag verlängert man.
Keine Frage. Da bin ich ganz bei dir. Also nach seiner Handverletzung, man darf nicht vergessen, er ist knapp 4 Monate ausgefallen, hat er doch dafür relativ schnell wieder reingefunden und ich fand ihn auch mit seiner Präsenz in den Playoffs definitiv, aber auch schon davor hat er sich für einen neuen Vertrag empfohlen. Die Spiele davor hat er kontinuierlich gescored, hat seine Rolle in der 4. Reihe als Center voll angenommen, hat da die Bullies genommen, hat die jungen Spieler geführt, hat aber auch im Powerplay in der 1. Überzahl-Unit seinen Platz gefunden. Er hat diese Bumper-Position inne gehabt, eine Position, die man nicht unterschätzen darf. Im Powerplay ist mit die schwierigste, die du spielen musst, weil du immer richtig das Scheibe stehen musst, wissen musst, wann ziehst du ab, wann lässt er halt eben mal den Puck prallen, diese Bump machen. Ja, von daher für mich keine Frage, dass Ryan McInnes einen neuen Vertrag bekommen sollte, ob jetzt über 1 oder 2 Jahre, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich wäre doch schon überrascht, wenn er gar keinen mehr bekommen würde.
Ja, einen haben wir natürlich auch noch vergessen, Linden Wei, der Center der 1. Reihe. Da wollen wir natürlich jetzt auch kein Linden Wei-Bashing machen. Ich finde, war einer der auffälligsten Stürmer der Adler. Klar, jetzt dieses 5. Finale war nicht sein Bestes. Er hat diese eine Riesenchance vergeben und war halt auch mitbeteiligt, als die Eisbären dieses 3-2 geschossen haben, kurz vor Schluss. Bei ihm ist so, Vertrag läuft auch aus, aber da sind wir uns, glaube ich, einig, den werden wir nächstes Jahr in Mannheim sehen. Und ansonsten Personalien, die ja schon durchgesickert sind, ist, dass Maximilian Heim aus Berlin kommt. Der ist noch ein U23-Spieler, wird die Position von Simon Thiel sehr wahrscheinlich übernehmen. Simon Thiel ist wiederum dem U23-Alter entwachsen. Dementsprechend passt es sehr gut. Und du hast Samuel Soramis, der zurückkehrt. Ist ja in Heidelberg zwar geboren, aber in Mannheim groß geworden. Der Sohn von Radio Regenbogen, Reporter, Legende kann man schon sagen, Antti Soramis. Den könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, der so ein bisschen diese Markus Hennikainen-Position übernimmt. Aber dann, Phil, hast du es ja angesprochen, ist der Sturm ja schon auch fast komplett. Du hast, wenn wir in die 1. Reihe gehen, du hast Linden Wei und Matthias Plachter. Da könnte ich mir eben vorstellen, dass David Wolf keinen neuen Vertrag mehr bekommt, um da einfach ein bisschen frischen Wind reinzubekommen. Dann hast du die 2. Reihe mit Jordan Schwartz, Tom Kühnhackel und Stefan Leubel. Die stehen alle noch unter Vertrag. Dann hast du die Reihe mit Tyler Godet als Center. Auf den Flügeln waren dann Daniel Fischbuch, der einen Vertrag hat, Chris Bennett, der einen Vertrag hat und Markus Hennikainen. Da haben wir auch drüber uns unterhalten. Und im 4. Sturm sind wir uns eigentlich einig. Ryan McInnes kannst du verlängern. Und dann hast du auf dem einen Flügel Yannick Proska, auf dem anderen Maximilian Heim. Lange Rede, kurzer Sinn. Müssen die oder werden die Adler vielleicht auch Geld in die Hand nehmen, um Verträge aufzulösen? Mal wieder, muss man ja sagen, einfach um Platz zu schaffen, damit man vielleicht wirklich 1, 2 Torjäger da noch einbauen kann? Oder glaubst du, die werden alle bleiben und es gibt halt nur 1, 2 weitere Zugänge?
Ja, das ist die große Frage, ob sie das müssen. Das müssen die Adler entscheiden. David Wolf hast du angesprochen, der vielleicht keinen neuen Vertrag mehr bekommen würde. Oder wird, das ist nicht unwahrscheinlich. Der deutsche Markt ist allerdings leergefegt. Da musst du halt einen Spieler holen, der ihn ersetzen kann. Vor allem dann beim Toreschießen, also der da noch stärker ist im Toreschießen. Na klar, David Wolf hat auch ein bisschen nachgelassen, was das Toreschießen angeht in dieser Saison. Hat da vor allem im Powerplay jetzt auch reüssiert, nur in den Playoffs, wenn es ums Toreschießen ging. Das wäre eine Option. Aber ja, es wäre schon Adler-like natürlich, wenn du den einen oder anderen Vertrag auflöst und da nochmal im doppelten Sinne Geld in die Hand nimmst. Das wird dann in den Händen von Dallas Eakins höchstwahrscheinlich und nicht zuletzt aber von Daniel Hopp dann liegen, ob er diesen Weg gehen möchte oder ob er sagt, wie zum Beispiel beim Chris Bennett, der ja eigentlich als Torjäger geholt wurde, nee, wir geben Chris Bennett dieses 2. Jahr, hat jetzt sein 2. Jahr in Europa gespielt, ist ja vergangene Saison in die Schweiz gewechselt, hat da gewechselt zwischen 1. Schweizer Liga und der 2. Schweizer Liga, hat aber dennoch eigentlich gut gescored. Hier in Mannheim hat er sich jetzt schwer getan nach 2 längeren Bauchmuskelverletzungen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass er jetzt in seinem 2. Jahr, wie man so schön sagt, explodiert und dann die Scoring-Maschine anwirft. Ist die Frage, ob die Adler es genauso sehen oder ob sie sagen, wir zahlen Chris Bennett aus für dieses Jahr Vertrag, das er noch hat und holen dafür einen anderen, von dem wir einfach mehr halten. Aber das ist jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei.
Ein Name, der seit 5 Jahren im Adler-Kosmos rumschwirrt, ist ja der von Danny O'Regan. Danny O'Regan wurde in Berlin geboren vor 30 Jahren, hat dann in Nordamerika eine gute Rolle gespielt. In der Organisation der Buffalo Sabres war er natürlich dann auch ab und zu im Farmteam in der American Hockey League unterwegs und hat jetzt sein 1. Europajahr absolviert. Nach Auskünften von vielen Scouts jetzt nächstes Jahr in der DEL aufschlägt, Und bei den Adlern Mannheim natürlich oben auf der Liste steht. Da könnte man natürlich sagen, kann man ihn holen. Er kann als Center spielen und auch auf dem Flügel. Hat einen deutschen Pass oder kann einen deutschen Pass auf jeden Fall bekommen. Und das wäre so jemand, der vielleicht dann David Wolf ersetzt. Ja, es werden auf jeden Fall spannende Tage, Wochen, Monate. Auch wenn die Saison der Adler Mannheim jetzt beendet ist und es wird wohl nächste Woche nochmal die Möglichkeit geben, dass die Fans sich von der Mannschaft verabschieden. Wir halten euch dann natürlich online und auch bei uns in der Printzeitung auf dem Laufenden. Ansonsten bleibt mir jetzt erstmal, Phil, dass ich mich bei dir bedanke für deine Zeit, für deine Expertise. Schön, dass du dich auf dem Rückweg aus Berlin nach Mannheim zugeschaltet hast. An euch da draußen die Information. Ja, das war jetzt erstmal der letzte reguläre Podcast in dieser Saison. Wir schauen natürlich, wenn es die Gelegenheit ergibt, jetzt einige Personalentscheidungen gefallen sind in den nächsten Wochen, dass wir dann nochmal aufnehmen. Ansonsten wechseln wir dann in den Monatsrhythmus, dann ab April, spätestens Mai. Schau natürlich auch auf die Eishockey-WM, die ansteht in Tschechien. Nochmal an euch da draußen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Treue auch in dieser Saison. Lasst uns bitte ein Like da bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, bei allen anderen Plattformen, die euch dann noch einfallen. Ihr könnt uns abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, unter mannheimer-morgen.de/podcast. Feedback gerne auch an podcast@mannheimer-morgen.de. Und ansonsten bleibt gesund. Bleibt trotzdem dem Eishockey, bleibt den Adlern verbunden, auch wenn die Saison wieder mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen ist. Phil, komm gut heim nach Mannheim und dann später in die Pfalz.
Das mache ich. Danke. Ciao, ciao.
An euch da draußen, haltet euch munter, bleibt gesund.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.